Wir kommen heute zu dem zweiten Tier plus dem, was das zweite Tier tut, was wir hier in der Offenbarung sehen, und werden ein bisschen dann nochmal kurz über das Mahlzeichen, aber länger über die Zahl 666 sprechen. Und ich bin dann gespannt, wie weit wir noch kommen mit dem Antichristen. Ja? Lade ich euch ein, dass wir zuerst noch einmal ein kurzes Gebet sprechen und dann in Offenbarung 13 einsteigen. Herr Jesus Christus, wir kommen auch heute zu dir, um dich um deinen Heiligen Geist zu bitten, dass du uns Stärkung, Weisung und vor allem das schenkst, was am Ende dieses Kapitels steht, Verstand und Weisheit. Segne uns in unserem Studium, dass wir dieses Kapitel und das nächste, was die Mitte der Offenbarung ausmacht, so deutlich verstehen, dass wir bewegt werden, für die Zeit, in der wir stehen, ein deutliches Wort und ein deutliches Verständnis zu haben. Wir danken dir, dass du deinen Geist genau für das auch schicken wirst. Amen. Offenbarung Kapitel 13, ab Vers 11. Wir haben gestern das erste Tier identifiziert, sehr leicht als das päpstliche Rom, und fragen uns natürlich, wer ist nun der nächste Verbündete in diesem Triumvirat? Dort heißt es: Ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Wieder wird der Begriff Tier genommen, der in der Offenbarung eigentlich ein wildes Tier bezeichnet. Also Bestie wäre auch möglich zu übersetzen. Und es fällt natürlich sofort auf, dass es aus der Erde kommt, im Gegensatz zum ersten aus dem Meer. Erde und Meer umfasst jetzt praktisch die ganze Welt. Ja? Entweder auf dem Land, das Erde genannt wird, oder auf dem Wasser, was das Meer genannt wird. Siehe 1. Mose 1. Und wir haben die ganze Welt. Natürlich kann Erde und Meer noch eine symbolische Bedeutung haben. Wir wissen, dass das Meer für das, im Deutschen geht es ja so gut, für das Völkermeer steht. Woher wissen wir das? Ja, gute Idee. Die ist aber breit. Offenbarung 17, glaube ich, Vers 15. Die, und? Und im Jesaja im Alten Testament auch. Ich bleibe natürlich einmal gleich in der Offenbarung. Dort haben wir die Hure, die an vielen Wassern sitzt. Und das bedeuten die vielen Nationen. Also viel Wasser, viel Nation. Das erste Tier kommt aus dem Meer heraus. Also aus einer Gegend, wo viel Nation ist. Passt auch sehr gut zu Daniel 7. Da kommen die vier Tiere aus dem Meer hervor. Und dieses Meer symbolisiert dort auch die vielen Menschen, die Weltreiche, die aus dem Völkermeer hervorgebracht worden sind. An dieser Stelle also eher aus der Erde. Und die Erde ist deshalb auch interessant, weil in Kapitel 12 sie ja schon einmal aufgetaucht ist. Eine Erde, Vers 16, die der Frau half und ihren Mund auftat und viel Wasser einfach verschluckt hat. Ja. Wenn ich also die Symbolik weiter durchziehe, dass Wasser mit Nationen und Völkern zu tun hat, dann sehe ich folgendes Bild. Die Gemeinde, die Frau in Kapitel 17, flieht an einen Ort der Wüste. Da gibt es wenig Wasser normal. Also wenig Nationen. Und selbst dann, wenn der Drache die Nationen ausschickt, um sie zu verderben, ist genug Erde da, um diese Nationen aufzufangen. Historisch gesehen liegt es geradezu nahe darin, amerikanischen Erdboden zu sehen. Nordamerikanischen Erdboden, wohlweislich. Der hier dieser Gemeinde geholfen hat, zu überleben. Wenn ihr morgen in dieser Ausstellung seid, dann meine ich, bitte vergesst nicht, das muss ich noch sagen, wenn ihr rausgeht aus dem ersten Schlossetage, dass die Führung weitergeht. Also da geht man dann durch so einen Renaissance-Garten hindurch und dann geht man unten in der Mitte des Gebäudes wieder rein. Da sind noch einmal ein paar Ausstellungsräume. Manche vergessen das und hören dann schon auf, bevor sie durch den Garten durch sind und gehen zum Spielplatz. Der ist nämlich da auch gleich in der Nähe. Also geht da ruhig weiter, weil unten ist dann das Interessante zur Gegenreformation. Und wenn ich mich richtig erinnere, liest man da in einem der Ausstellungsräume, dass die Leute von damals sich durchaus auch entschlossen haben, weiter wegzugehen. So wie manche Mennoniten, die dann also über das Meer gegangen sind, um in Amerika die Freiheit zu finden. Und die haben sie auch gefunden dort. Ja. Gut, also dieses Tier, das aus der Erde kommt, kommt aus einer Gegend, die nicht so menschenvoll ist, wie dort, wo das erste Tier, das päpstliche Rom, herkommt. Es dürfte also hier tatsächlich um eine Macht auf amerikanischem Boden sich handeln. Und dann sieht dieses Tier ein bisschen aus wie das Lamm, weil es hatte zwei Hörner wie ein Lamm. Interessant, jetzt wissen wir auch, dass das Lamm wirklich Hörner hatte. Natürlich haben auch Lämmer Hörner, oder? Ja, nämlich nicht die weiblichen Schafe, sondern die männlichen Widder. Ne? Wie? Weiblichen Schafe haben auch so Höckerchen? Okay, gut, ich lasse mich gerne überzeugen. Ich bin kein Hirte. Manche. Und da es wie ein Lamm aussieht, denkt man natürlich hier auch an das Christuslamm und fragt sich, inwiefern es wohl diesem Christuslamm ähnelt. Wenn es jedoch den Mund auftut, dann ist es klar, dass es nicht ein Lamm ist, das daher redet, sondern dass es genauso redet wie der, der es dann einlädt, in diese Trinität mitzuwirken. Es redet wie ein Drache.
Er schreibt jetzt hier, dass das Lamm zwei Hörner hat. Lässt es also auch offen, dass es Lämmer geben wird in der Beschreibung, dass weniger als zwei Hörner oder mehr als zwei Hörner hat? Wenn wir so die Beschreibung von den Tieren in der Offenbarung und in Daniel lesen.
Deine Frage verstehe ich noch nicht ganz. Ist es möglich, dass ein Lamm auch kein Horn oder ein Horn hat?
Oder mehr als zwei Hörner, weil es heißt hier, ich meine, offensichtlich ist doch das ein Lamm.
Ja, ein Lamm kann sieben Hörner haben, haben wir gestern gelesen. Das ist das Lamm von Offenbarung 5. In der Symbolik ist alles möglich. Ist alles möglich. Ja, auch das Irreale ist möglich. Ja, Tiere fliegen, Tiere sind Mischwesen, also es ist alles drin. Offensichtlich hat das irgendeine Bedeutung. Jetzt muss ich zugeben, aus dem biblischen Text alleine scheint es schwer zu sein, herauszufinden, was die zwei Hörner sind. Denn es wird nicht mehr erwähnt. Manches ist extrem kurz gehalten. Ich kann natürlich jetzt entsprechende Literatur lesen, von der etliche glauben, dass sie auch göttlich geführt ist. Und da finde ich dann heraus, dass diese zwei Hörner für zwei bestimmte Machtstoßrichtungen dieses Lammes stehen. Für eine politische und eine religiöse Machtstoßrichtung. Weil Hörner sind, das steht für Mächte, das weiß ich. Ja. Aber so direkt beweiskräftig durch den biblischen Text draufzukommen, das ist schwer. Natürlich macht dieses Lamm etwas Politisches. Ich meine, wenn es Nationen und Erde, die Erde dazu bringt, etwas zu tun, dann muss dieses Lamm eine politische Macht sein. Ich brauche eine politische Macht, um Nationen zu bewegen, dass sie irgendetwas machen, sogar mit Gesetzen. Und trotzdem ist es sicherlich auch eine religiöse Macht, denn das, was es da tut, hat mit Anbetung zu tun und mit dem ersten Tier. Also wir haben hier, das sind schon die ersten Identifizierungsmerkmale. Wir haben eine politische Macht, wir haben eine religiöse Macht. Gleichzeitig haben wir eine globale Macht. Sie muss global sein, eine Supermacht sein, denn die ganze Erde folgt dem, was es angibt. Es verführt die auf Erden wohnen. Es macht das Himmel auf die Erde Falle. Es übt die Macht des ersten Tieres aus. Und was ist die Macht des ersten Tieres? Was macht das erste Tier? Der Drache hat dem ersten Tier Macht gegeben. Zu was? Es geht gegen die Heiligen. Es geht gegen Gott und es geht gegen das Heiligtum. Ja, und eine ähnliche Macht wird auch dieses zweite Tier ausüben. Also politisch, religiös, global. Dazu kommt noch, ich meine, das passt jetzt auf etliche Mächte in der Geschichte, oder? Ich meine, man könnte Russland durchaus mit hineinnehmen. Politische Macht, religiös in dem Sinn, dass es gegen alle Religionen geht. Und Supermacht auch. Aber es kommt noch ein Kennzeichen dazu, das hier wichtig ist. Es ist die endzeitliche Macht. Denn dieses Tier, in Vers 11 wird es kurz beschrieben, aber dann alles, was ab Vers 12 kommt, ist in den griechischen Verben, das habe ich gestern schon erwähnt, mit Verben für die Zukunft gehalten. Da steht also ein Futur und es stehen Präsensverben, die an dieser Stelle für die Zukunft gelten. Das heißt, alles, was ab Vers 12 bis 18 da steht, entspricht dem, was in Kapitel 13, Vers 8 für das erste Tier steht. Und alle, die auf Erden wohnen, werden es anbeten. Zukunft. Das betrifft eine endzeitliche Aktion. Und das merken wir auch, wenn wir Vers 12 lesen. Denn die Macht des ersten Tieres übt es aus vor seinen Augen, also in Gegenwart des ersten Tieres. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, nachdem dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und das ist ein Zeichen dafür, wir haben hier eine endzeitliche Macht, die Dinge am Ende der Zeiten tut. Also politisch, religiös, global, endzeitlich, von der Erde menschenleer kommend, mit diesen fünf Kriterien habe ich einen eindeutigen Treffer. Und wenn wir uns nicht in den Merkmalen irren, und die kommen von der Bibel her, dann muss es sich hier um die Vereinigten Staaten von Amerika handeln. Denn nur diese Macht trifft auf alle diese fünf Kriterien zu. Das ist natürlich traurig. Ich meine, man muss auch ein bisschen mitleiden, oder? Bei diesen Dingen. Denn es ist deshalb traurig, weil viele, die zu dieser Macht angehören, gerade für das Gute kämpfen wollen. Mit guten Absichten. Diese Macht wird in der Offenbarung nicht nur als das zweite Tier bezeichnet. Und das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen. Und es gibt da 1, 2, 3 Stellen, an denen diese Macht auch als falscher Prophet gedeutet wird. In Offenbarung 16, Vers 13, gleich wenn er die Bibel umblättert, dort steht, dass aus dem Rachen des Drachen, aus dem Rachen des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten unreine Geister gleich Fröschen ausgehen, die dann die ganze Welt verführen zu diesem Kampf am großen Tag Gottes. Der Kampf am großen Tag Gottes ist der Endzeitkampf. Keine Frage. Das muss kein buchstäblicher Kampf sein, so wie das manche früher verstanden haben, früher vor mehr als 100 Jahren. Höchstwahrscheinlich ist das sogar kein buchstäblicher Kampf im Sinne von, da werden die Waffen, die blanken Waffen gezogen, sondern es ist ein buchstäblich geistlicher Kampf, der gefochten wird am Tage Gottes am Schauplatz von Megiddo am Harmageddon. Aber die Trinität, die hier geschildert wird, ist deshalb interessant, weil Drache und Tier wir kennen und den falschen Prophet wir noch nicht kennen. Der taucht da plötzlich auf. Ist das jetzt eine neue Macht? Na, wir hätten erwartet, das heißt, aus dem Rachen des Drachen, aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des zweiten Tieres. Übrigens, steht es bei euch auch so in der Elberfelder, dass ihr hier eine unterschiedliche Bezeichnung für das habt, was aus, wo es aus dem Drachen und dem Tier herkommt und aus dem falschen Propheten? Ja, und wie hieß es vorher? Aus dem Rachen. Ist tatsächlich unterschiedlich. Warum ist das so? Wie redet das zweite Tier? Ja, wie ein Lamm. Da gibt es eine Abstufung zwischen Rachen und Mund, oder? Aha, ja. Und trotzdem? Stimmt, du hast recht. Und trotzdem kommt es aus dem Munde des falschen Propheten. Ja? Es kommt aus etwas hervor, was gut aussieht, besser als ein Rachen. Ich schaue lieber einem Mund entgegen als einem geöffneten Mund, als einem geöffneten Rachen. Ja? Und das wird hier ein bisschen angedeutet. Das ist etwas anderes, dieser falsche Prophet. Ja? Er scheint doch besser dazustehen wie die anderen zwei. Aber es scheint eben nur, man sieht es nur so, aber das, was rauskommt, ist wirklich genau dasselbe. Es ist auch hier ein unreiner Geist, das rauskommt. Ja? Der zweite falsche Prophet-Text ist in Kapitel 19, Vers 20. Und auch hier merken wir, dass der falsche Prophet ein Codename ist für dieses zweite Tier. Denn es geht um das Ende dieser Mächte der Tiere. Vers 20, das Tier wurde ergriffen, das ist das erste Tier, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen, das Bild des Tieres angebetet hatten. Merkt ihr was? Das ist exakt gleich wie in Offenbarung 13, aber wirklich exakt. Wir könnten hier statt falscher Prophet einfach das zweite Tier einsetzen und es ist es. Dieser Text zeigt, dass der falsche Prophet das zweite Tier ist. Jetzt die kurze Frage. Warum wird das zweite Tier falscher Prophet genannt? Ja, bitte.
Ja, weil es auch einen echten Propheten gibt.
Ja.
Und Das ist der Unterschied dazu. Die Bibel macht aufmerksam, wenn es einen falschen Propheten gibt hier, dass auch ein echter Prophet da ist.
Okay.
Das erste Tier war ja der Katholizismus. Also Abfall von der echten Gemeinde, eine Vermischung zwischen Bibel und Heidentum. Das zweite Tier kommt aber aus dem Protestantismus heraus. Das heißt, aus der Reformation heraus. Und eigentlich müsste das jetzt nun echt sein und gibt sich echt. Und trotzdem vertritt es das andere. Mhm. Das heißt, also ich könnte jetzt auch so weit gehen und sagen, Sie sind für den Sonntag, Sie treten dafür ein, das, was das erste Tier eigentlich eingeführt hat. Und wenn ich mal in die Reformation gehe, Luther war ja dicht am Sabbat ran und Reformatoren.
Ich möchte dazu Folgendes sagen. Wenn ich die beiden Antworten betrachte, dann stelle ich fest, dass du von der historischen Auslegung herkommst, um zu verstehen, warum das da so steht. Das ist ein zulässiger Vorgang. Ich möchte trotzdem sagen, ich würde gerne von der Bibel zuerst herkommen, um nachher dann die Auslegung praktisch, wenn es geht, in den Schoß fallend entgegenzunehmen. Und wenn ich einen falschen Prophet höre, dann ist ja klar. Ich meine, ein echter Prophet muss wohl das sein, sonst wäre er nicht falsch. Und gestern habt ihr mir erklärt, dass das zweite Tier ähnlich ist wie der Heilige Geist. Und ihr seid ein bisschen auch drauf gekommen, weil da Feuer vom Himmel herunterkommt. Aber jetzt denkt mal nicht an eine göttliche Größe, sondern bitte an eine andere, eine prophetische Größe, wo Feuer vom Himmel herunterkommt. Wer lässt Feuer vom Himmel herunterfallen? Elia. Naja, Elia. Und Elia ist der Prophet Gottes schlechthin zur Königezeit. Und Elisa dazu, klar, den wollen wir nicht vergessen. Ja, aber Elia ist ein Musterprophet. Ja? Und weil er das ist, sieht dieser Prophet so aus wie Elia. Und an welchem Berg kämpft der liebe Elia? Am Berg Karmel. Darüber gibt es jetzt eine akademische Streiterei, aber ich sage das einfach mal so. Dieser Berg Karmel ist der Berg von Megiddo. Und das heißt auf Hebräisch Har Megiddo. Oder ihr hört es dann schon raus, ne? Har Magedon wird es dann transliteriert in der Offenbarung. Das heißt, wir haben hier einen symbolischen Zusammenhang von dem Alten Testament her. Wir haben hier eine endzeitliche Auseinandersetzung, bei der ein falscher Prophet wie Elia auftritt. Um was ging es bei dieser Auseinandersetzung am Berg Karmel? Wer ist Gott? Ist es Baal, folgt ihm nach? Ist es Gott, folgt ihm nach? Die Auseinandersetzung ist zwischen denen, die wissen, was los ist, und einer großen Menge Volks, die links und rechts hinken und sich noch nicht wirklich entschieden haben. Und dieses Bild wird jetzt in die Offenbarung übertragen, in die Endzeit. Wieder eine Auseinandersetzung, wieder zwischen zwei Mächten, wieder die Frage an die Menge, wer ist Gott? Und da tritt jetzt diese Macht als ein falscher Elia auf. Gefährlich. Mir wäre es lieber, diese Macht würde auftreten wie die Baalspropheten. Das tut sie nicht. Sie tritt auf wie ein Elia und stellt wahrscheinlich die Frage, wer ist Gott? Wem wollt ihr nachfolgen? Verführerisch. Dieser Symbolzusammenhang wird hier mit hineingenommen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Macht dann der falsche Prophet genannt wird. Die dritte Textstelle noch, die ist in Kapitel 20, Vers 10 zu finden. Dort wird er zum letzten Mal erwähnt. Der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Ja. Also auch hier ist wieder klar, wir haben den Teufel, wir haben das Tier und wir haben die dritte Macht, das ist der falsche Prophet, muss das zweite Tier sein. Wir haben also noch ein Merkmal, das ist schon ein bisschen rausgekommen in Offenbarung 13, aber durch den Begriff falscher Prophet noch deutlicher. Es ist wirklich so, als ob es auf Gottes Seite steht. Als ob es Gottes Prophet in dieser Welt wäre. Ja. Und damit fällt natürlich Russland wirklich raus. Zumindest das alte Russland. Es muss sich hier um diese religiös-politische Macht der USA handeln. Gut. Was jetzt kommt in der Beschreibung in Offenbarung 13, mag Zukunft sein. Und wenn es um Zukunft geht, da bin ich persönlich immer ein bisschen vorsichtig. Mir ist schon bekannt, dass es Literatur gibt, die sagt, die Zukunft ist jetzt. Und manche dieser Literatur ist auch sehr empfehlenswert. Ich bringe jetzt extra etwas mit, was ich hoffe, dass ihr nicht so gut kennt. Ich hätte auch was anderes mitbringen können, wo ich mir sicher bin, dass es fast alle von euch kennen. Deswegen bringe ich was Englisches mit. Und ein Buch, herausgebracht aus, ich glaube, das Pacific Press von Marvin Moore. Der schreibt sehr viel. Das ist so ein Herausgeber der Zeitschrift Zeichen der Zeit in Amerikanisch. Der schreibt so alle 2-3 Jahre ein Buch. Fast alle seiner Bücher sind hochinteressant. Manche sind sogar ein bisschen übersetzt worden. Habt ihr auch? Und da ist die Frage, could it really happen? Dieses Buch macht nichts anderes wie Offenbarung Kapitel 13 zu beschreiben. Ein Kapitel jeweils zur Bibel und die restlichen Kapitel, das sind jeweils immer 4-5 Kapitel zu dem jeweiligen Tier und wie das wirklich in der Geschichte zu sehen ist, dass sowas abläuft. So etwas kann man empfehlen zu lesen, damit man einen tieferen Einblick kriegt. Wer Englisch kann, kann das lesen. Wer Deutsch kann, kann auch deutsche Literatur zu Amerika lesen. Da gibt's auch was. Okay, ihr nennt das eh schon. Paderatz, Goldstein. Ist Goldstein auf Deutsch übersetzt worden? Lamb and the Beast. Okay, gut. Also da gibt es Dinge genug, die uns zumindest so viel zeigen, dass wir noch nicht daneben liegen, wenn wir das zweite Tier als USA bezeichnen. Okay, ich drücke das ganz vorsichtig aus. Wenn es um Zukunft geht, wird es auch schwierig. Gott scheint nicht nur die Offenbarung dafür gegeben zu haben, dass wir unseren Endzeitfahrplan arrangieren können und wissen, ob wir pünktlich sind oder nicht, sondern er scheint den Endzeitfahrplan deshalb, Entschuldigung, lasst mich das reformulieren, er scheint die Endzeit deshalb zu beleuchten, damit wir uns jetzt in einer gewissen Weise vorbereiten können, wie er es möchte. Damit wir jetzt auch wissen, es geht sicherlich um alles. Und es geht um unsere Loyalität ihm gegenüber. Absolute Treue zu seinem Wort und zu Jesus Christus, seinem lebendigen Wort. Deshalb lasst mich ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich jetzt weitergehe. Dieses zweite Tier in Kapitel 13 bin ich wieder. Macht jetzt in Vers 13 große Zeichen. Es lässt Feuer vom Himmel herunterfallen. Okay, wir denken an Berg Karmel. Manchmal denken wir auch an Pfingsten, eine geistliche Komponente hier. Und ein Zeichen und ein großes Zeichen, ja, das macht normalerweise schon Gott. Gott macht Zeichen und Wunder und großartige Dinge. Dies ist tatsächlich eine sehr verführerische Macht, weil sie so ähnlich aussieht wie Gott. Und was Gott tut. Aber dann macht sie ein Bild dem ersten Tier und damit dürfte sie sich doch im biblischen Text deutlich verraten. Denn wenn man dem ersten Tier ein Abbild macht, dann ist man auf der Seite dieses Tieres, das einmal verwundet worden war und lebendig geworden ist. Das heißt, die USA, sprich historisch, macht etwas, das so aussieht wie das erste Tier. Was ist das, was da geschieht? Ein Bild des Tieres. Man kann Folgendes sagen. Das Bild des Tieres müsste in folgenden Dingen dem ersten Tier gleichen.
Ja, was haben wir denn da? Das braucht man noch nicht, oder?
So. Erstens. Es müsste aus Menschen bestehen. Denn das erste Tier ist eine Organisation, ein Zusammenschluss von Menschen. Auch das müsste das sein. Das erste Tier ist eindeutig religiös, in dem wie es handelt. Es müsste religiös sein und damit christlich. Das erste Tier ist intolerant. Es geht gegen die Heiligen. Gegen Gottes Volk. Und es hat eine politische Orientierung. Denn das, was es tut, hat Auswirkungen für die Welt, die gesamte Welt, die unter diesem ersten Tier existiert. Mit anderen Worten, das Bild des Tieres, wenn ich das zusammenfasse, muss eine religiöse, christliche Dimension haben, eine Organisation sein, die große politische Macht in äußerst intoleranter Weise ausübt. So wie das erste Tier. Es geht also hier um eine Vereinigung von Kirche und Staat, die den Abfall darstellt und der letzten Verfolgung vorausgeht. Bis dahin eine biblische Erklärung. Wenn ihr jetzt historisch schauen wollt, was das ist, dann schaut. Ich will euch natürlich an dieser Stelle nicht verheimlichen, was im großen Kampf steht. Auf der Seite 445 lest ihr, wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, dass er ihre Verordnungen durchsetze. 445. Also hört ihr, führende Kirchen der Vereinigten Staaten, religiös, vereinigen, den Staat beeinflussen, politische Macht versuchen auszuüben, ihre Verordnungen durchsetzen und ihre Satzungen unterstützen, wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben und die Verhängung von zivilrechtlichen Strafen über Andersgläubige wird unausweichlich folgen. Okay, da haben wir es. Also protestantische Kirchen in den USA machen dem römischen Papsttum ein entsprechendes Bild, was in Macht, in Auswirkungen, in Intoleranz entspricht. Oder auch vier Seiten später, 449, gerade durch ihre Handlungsweise durch den Staat eine religiöse Pflicht zu erzwingen, errichten die Kirchen selbst dem Tier ein Bild. Vielleicht gar nicht mal absichtlich. Zuerst. Weil sie machen das einfach. Und demnach ist die Erzwingung der Sonntagsfeier, geht es ja weiter, in den Vereinigten Staaten eine Erzwingung der Anbetung des Tieres und seines Bildes. Interessant ist, dass diese Auslegung, dass das eine die USA ist und danach die religiösen Kirchen in den USA eine große Rolle spielen, nicht nur auf adventistischem Boden gewachsen. Es gibt da einige Ausleger, die vor der Macht der USA schon etwas gesagt haben und hätten sie die USA gut gekannt, hätten sie es vielleicht auch auf die USA bezogen. Aber ich nehme hier zum Beispiel John Wesley, britischer Zeitgenosse aus dem 18. Jahrhundert. Der hat 1754, das ist also noch 22 Jahre vor der Unabhängigkeitserklärung in den Vereinigten Staaten, Folgendes zur Offenbarung geschrieben. Es muss eine Macht sein, die noch nicht da ist, aber bald kommt. Am Ende der 42 Monate des ersten Tieres wird sie erscheinen. Das zweite Tier übt die Macht des ersten Tieres aus. Das erste Tier war eine Weltmacht und so dann auch das zweite Tier. Naja, es kommt bald. Es wird auch das zweite Tier eine Weltmacht sein. Er hat die Dinge schon mal richtig gedeutet für seine Zeit. Ja. Gut. Bevor ich jetzt zum Mahlzeichen und den 666 komme, möchte ich noch mal eine kurze Möglichkeit einschieben, wo ihr fragen könnt zu dem. Gibt es da was oder Anmerkungen? Bitte.
Meine Frage ist, und zwar Offenbarung, Kapitel 13, Vers 14, ein Bild zu machen für das Tier, das die Wunde des Schwertes hat. Wieso für das Tier und wie würde das dann praktisch ausschauen? Ein Bild zu machen für das Tier, das die Wunde hatte. Das heißt, es steht im Dienst für das Papsttum.
Mhm. Welche Übersetzung hast du da?
Das ist die Zürcher Bibel, die neue Übersetzung.
Ich schaue mal gerade nach, was da... Ja, das Griechische hat hier einfach nur den Artikel dem Tier. Und das ist ein Dativ an der Stelle. Das könnte unter anderem ein für auch sein. Man könnte ein Dativ auch für jemand übersetzen. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten. Jeder Fall im Griechischen hat verschiedene Möglichkeiten, wenn du keine Präposition dabei hast, wie man es übersetzen könnte. Die beste Übersetzung ist wahrscheinlich die, die man dann lässt, wenn man sagt, es macht ein Bild dem Tier. Ja. Und da wäre vielleicht die Idee dahinter, das Tier profitiert davon und das Bild entspricht dem Tier. Ob es jetzt direkt dieses für etwas machen, so dass Sie das gebrauchen können, vielleicht sowas, das kommt da nicht so raus.
Weil sonst könnte man ja den Gedanken äußern, dass praktisch Amerika sich in den Dienst des Papsttums stellt. Mhm. Aber oder umgekehrt, seine Macht nützt, um das Papsttum aufzuwerten.
Du, wie auch immer. Ich meine, wenn es ein Bild dem Tier macht, wird letztendlich sowas passieren. Das ist ganz klar. Ja, weil wenn da eine weitere Macht ist, die genau dasselbe macht wie die erste Macht, dann ist der auch geholfen.
Ist jetzt damit die Kirche gemeint oder nur die Stellung des Papstes? Das heißt, könnte der Papst als Zentrum einer Gemeinschaft werden, wo die Kirche gar nicht mehr existiert, dass praktisch die Kirche, die Hure Babylon aufhört zu existieren und nur noch das Papsttum mit der politischen Macht existiert und ein gesamtes neues religiöses System aufbaut?
Ich verstehe das erste Tier als eine Macht und nicht als eine Person. Also ich sehe da nicht den Papst dahinter, sondern das päpstliche Rom als Machtsystem. Und ich sehe hier noch nicht, an welcher Stelle in der Offenbarung man das dann trennen sollte, lösen könnte. Ja? Hm. Tiere stehen in der Bibel immer für Machtsysteme, nicht Einzelpersonen.
Du hast da erwähnt, dass die, und das ist so, wir wissen schon, dass es fast so weit ist, die protestantischen Kirchen und nicht nur viele anderen Richtungen der christlichen Kirchen in Amerika fast so weit sind, dass sie sich zusammen vereinen werden. Könntest du nach deinem Wissen sagen, wie weit die sind? Das wäre die erste Frage. Und zweitens, hier steht in Offenbarung 13, Vers 13 haben wir gelesen, das tut große Zeichen, sodass auch Feuer vom Himmel auf die Erde fahren lässt, von den Augen der Menschen. Ist das jetzt buchstäblich zu nehmen? Wird so sein, dass Feuer vom Himmel kommen wird? Oder wie ist das zu verstehen jetzt?
Also zu deiner ersten Frage, ich bin zum Glück kein Insider. Nein, ich lasst mich das so sagen. Ich wundere mich manchmal, was wir alles wissen, was da vor sich geht. Und dass gerade wir, vielleicht nur wir das wissen. Natürlich haben wir einen gewissen prophetischen Blick, der uns durch die Bibel schon auf die richtige Richtung stößt. So könnte man sagen, wir schauen an den entsprechenden Stellen nach, wo wir biblisch etwas finden müssten. Und trotzdem denke ich, also wir Adventisten sind nicht überall dabei. Manchmal so mit Augenzwinkern sage ich das, habe ich das Gefühl, wir haben einen Spion im Vatikan sitzen, wir haben einen Spion im Weißen Haus sitzen und einen Spion dort bei den großen protestantisch-charismatischen Kirchen oder den fundamentalistischen Kirchen. Also ich weiß nicht, wie weit das ist. Und trotzdem weiß ich, es kommt zu einem Kampf, einem geistlichen Kampf. Und da bin ich jetzt schon bei der zweiten Frage. Soweit ich das verstehe, ist die Offenbarung in diesen Stellen in erster Linie ein symbolisches Buch. Und wir sollen diese Symbole zu deuten wissen. Gestern oder vorgestern war das, glaube ich, habe ich versucht zu zeigen, dass wenn du an die Offenbarung herangehst, du alttestamentliches Wissen brauchst, etwas vernünftig überlegen solltest. Ich habe euch nicht gezeigt, dass am Anfang steht in Offenbarung 1, Vers 1 steht, dass Christus diese Offenbarung von Gott bekommen hat, um seinen Knechten zu zeigen. Und das Wort, was da steht, ist ein Verb, das als Hauptwort Zeichen heißt, um durch Zeichen zu zeigen. Und da bekommt man schon ein bisschen den Eindruck, es geht hier um Zeichen, die gegeben werden, um symbolische Werte, die wir interpretieren und verstehen müssen. So bin ich einmal versucht zu sagen, dass das Feuer vom Himmel, lass mich nochmal beginnen, so bin ich versucht zu sagen, dass ich nicht überrascht wäre, wenn kein buchstäbliches Feuer vom Himmel fällt. Sondern dass das hier eine symbolische Beschreibung ist für das, was dieses Tier tut. Es ist wie Elia ein falscher, also es ist so wie Elia, aber doch nicht Elia. Es ist ein falscher Prophet. Also symbolisch. Ich würde mal zuerst auf symbolisch hier gehen. Okay, jetzt hier und dann dort.
Ein Bruder hat in Zürich hat gesagt, er hätte seit 30 Jahren schon versucht, Antworten zu kriegen auf die Offenbarung. Er sei zu den DSV-Leitern gegangen, in Deutschland, in der Schweiz, überall. Und heute ist er überzeugt, wir müssen alles symbolisch sehen. Zum Beispiel hat er gesagt, die Katastrophen, die Erdbeben, das sind nicht wortwörtliche Erdbeben, sondern soziale Umwälzungen, ganz große. Einfach, dass wir das irgendwo ein bisschen ins Auge fassen. Es ist wirklich eben, fast jedes Wort müssen wir, wenn es um die Vision geht, symbolisch betrachten.
Darf ich da noch was dazu sagen? Das wäre jetzt das andere Extrem. Man kann etwas nur buchstäblich Wort für Wort nehmen oder man kann sagen, oh, alles ist symbolisch. Auch das ist, glaube ich, gefährlich. Es gibt zumindest eine klare Stelle in Offenbarung 6, Vers 12, 13 und 14, die relativ am Anfang des prophetischen Teils der Offenbarung uns warnen, alles zu versymbolisieren. Und da steht das sechste Siegel und da heißt es, es geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Jetzt schaut einfach, was die Sprache macht. Die Sonne wurde finster, also Sonnenverdunkelung. Ist das symbolisch oder ist das buchstäblich? Ich weiß es noch nicht, aber wenn dann steht, wie ein schwarzer Sack, dann merke ich, hier kommt jetzt Symbolik. Wie ein schwarzer Sack, das ist der Vergleich. Aber das macht nur Sinn, wenn das erste buchstäblich ist. Ich vergleiche ja nicht ein Symbol mit einem weiteren Symbol, sondern ich vergleiche die Realität mit einem Symbol, der schwarze Sack. Oder wenn es dann weiter heißt, ne, und Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, das ist das Symbol, der Vergleich, die Metapher, ne, und das, was davor steht, ist dann echt. Also da habe ich so einen kleinen Hinweis in der Offenbarung, Achtung, und sechstes Siegel ist eine Zeitspanne, die etwas mit Endzeit zu tun hat. Ich muss da wirklich sehr vorsichtig sein. Ich würde auch nicht alles symbolisch sehen wollen. Da kommen wir, glaube ich, woanders hin dann. So, hier noch. Ja, erst noch der hinter dir.
Ja, ich denke, wenn ich an die Todeswunde denke, dann ist das nicht eine Person, oder eine Organisation. Die Todeswunde entsteht, weil die Lehre angegriffen wird. Und die Lehre, so wie die katholische Kirche das versteht, ist sehr stark am Wachsen. Wenn du protestantische Literatur liest, dann machen sie sich inzwischen stark für die Beichte, für Maria und alles und so mehr. Es ist nicht nur der Sonntag, es ist das ganze System. Und wenn du die Leute darauf ansprichst, dann sagen sie, es ist alles gleich. Es ist alles gleich. Das ist nicht mehr verstehen. Und das ist, warum diese Macht seine Macht zurückbekommt.
Ich habe noch Schwierigkeiten mit dem Bild. Wenn ich nochmal den Vers 14 angucke, und verführt also Amerika, verführt die, die auf Erden wohnen, oder der falsche Prophet, durch Zeichen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier, vor Rom, und sagt denen, die auf Erden wohnen, also könnte man sagen, der Erdbevölkerung.
Also den Ungläubigen.
Den Ungläubigen, ja. Sagt diesen Menschen, sie sollen ein Bild machen dem Tier. Und nun wird uns das Tier beschrieben, dass wir es definieren können. Wozu ein Bild machen? Worin besteht die Notwendigkeit, dass sie sagen, den Ungläubigen, macht noch mal von Rom, dem ersten Tier, ein Bild? Welchen Sinn hat das? Was bezwecken sie damit?
Naja, in Vers 15 wird ein bisschen eine Antwort darauf gegeben. Es wurde ihm Macht gegeben, jetzt ist da meine Bibel ein bisschen, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres. Das heißt, das Bild des Tieres wird lebendig, ja. Es agiert. Es wird eigentlich selber zu einem Art Tier, wenn ihr so wollt. Ne? Und damit das Bild des Tieres reden und machen könne, das alle. Das heißt, dieses Bild des Tieres fungiert plötzlich als ein Arm für eine Macht, die vorher noch keine politische Macht, noch kein Tiermacht hatte. Und die tun dann hier das, was in Vers 15 geschrieben steht, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, verfolgt werden, getötet würden. Das heißt, hier wird etwas, das Bild des Tieres wirkt so auf bestimmte Leute wie das Papsttum auf die Heiligen zu einer anderen Zeit gewirkt hat. Selbe Wirkung, die Heiligen sollen verfolgt werden.
Und wenn wir das jetzt definieren, ja? Eine Organisation, die UNO oder irgendwie?
Das überlasse ich dann euch. Ja? 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 Aber hier, also ich denke, Ellen White ist sehr klar, es wird eine Sache sein, die, lese ich nochmal, durch den Staat wird eine religiöse Pflicht erzwungen werden und das nennt sie das Bild des Tieres. Staat und Religion in den USA zusammen. Was das jetzt ist, ich kenne solche Dinge auch, die gesagt werden, das ist die Organisation, das ist die oder die. Ne? Einige Zeit lang war es die Ökumene. Einige Zeit lang hat man die UNO gehört, wer weiß, was man jetzt vielleicht auch schon hört. Was es ist, ist letztlich egal. Das, was es tut, das ist das Entscheidende. Und wir wollen natürlich immer wissen, was es ist. Ne? So, hier noch.
Ich mache mir Gedanken darüber. Das Bild des Tieres, kann es sein, dass die Masse Menschen, die ja folgt, dass die dem Bild die Macht geben, die Masse Menschen.
Also wenn Menschen nicht politischen Mächten folgen, haben sie eh keine Macht, ja?
Ja.
Ihr müsst übrigens aufpassen, an dieser Stelle eine kleine Fußnote zu unserer persönlichen Fragestellung. Ich mache das manchmal im Unterricht und sage den Studenten, wenn ihr die Frage stellt, könnte es sein, dann habt ihr schon gewonnen. Weil auf diese Frage man sehr selten Nein antworten kann.
Aha.
Ja, denn könnte es sein, selbst wenn 1% möglich ist, müsste ich sagen, natürlich könnte es sein. Aber mit könnte es sein, kann ich sehr viel beweisen. In Anführungszeichen beweisen. Ja, und seid vorsichtig, wenn ihr diese Fragen stellt und spekuliert für euch. Und sagt es dann aber auch in der Öffentlichkeit, das ist so meine Spekulation, damit man eindeutig sagen kann, das ist nicht jetzt etwas, was ich aus der Bibel beweisen kann, aber die Bibel lässt es vielleicht zu. Ich habe schon manches gesehen, was mich sehr verwirrt und traurig gemacht hat,
aufgrund so einer Argumentationslinie könnte es sein. Also achtet auch auf das, wie gesprochen wird, wenn man etwas sagen möchte. Gut. Ich sehe, ihr wollt noch die Pause machen, bevor ich zum...
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, und zwar im Vers 14, dass dieses Bild, das gemacht wird für das erste Tier, dass das nicht vom ersten Tier, vom zweiten Tier gemacht wird, sondern dass das die Bewohner der Erde selbst für das erste Tier machen. Und es befiehlt den Bewohnern der Erde, also das zweite Tier, befiehlt den Bewohnern der Erde, ein Bild zu machen für das erste Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist. Das heißt, es werden praktisch die Menschen bewegt dazu, dem ersten Tier ein Bild zu machen.
Okay.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie werden die Menschen dazu bewegt, das zu tun? Und was meint diese Stelle damit?
Lass mich wissen, wenn du mehr Einsicht hast. Ja, und allerdings unterscheidet nicht, ja gut. Ja. Also nochmal, die auf Erden wohnen, sind nicht alle Menschen, das sind die Gottlosen, die natürlich auch gläubig daherkommen können, ja, und ein christliches Mäntelchen umhaben können. Gut, okay, das passt schon. Und dann machen wir eine Pause und dann kommen wir zusammen zum Mahlzeit, zu 666, ja.
Verständnisfrage zum Bitte. Vers 14 auch nochmal. Es verführt die, welche auf der Erde wohnen. Du hattest gestern gesagt, die auf der Erde wohnen, das sind praktisch die, die sich nicht für Gott entschieden haben. Und die Gläubigen, die sind nicht mehr da, oder? Die sind schon im Himmel. Habe ich das richtig verstanden?
Die Gläubigen werden symbolisch als die, die im Himmel wohnen, bezeichnet. Die laufen aber noch auf der Erde herum.
Also dann heißt es, ich bin schon noch da und ich muss aufpassen, dass ich nicht verführt werde. Ist das richtig?
Natürlich, ja. Okay. Das heißt es das, ja. Genau.
Alles klar.
Die sind noch da, denn alle, die nicht das Mahlzeichen annehmen, die sollen getötet werden. Die sind also noch da, dass sie umgebracht werden könnten. Ja. Wir haben also hier eine geistliche Beschreibung, lass es uns so nennen, eine geistliche Beschreibung von Menschen in zwei Sorten. Leute, die auf der Erde kleben und Leute, die im Geiste himmlische Bewohner sind. Ja. So ein bisschen wie in Hebräer steht, lasst uns kommen zum Zion, zu der heiligen Versammlung, wo die Engel sind und Gott und vor dem Thron Gottes anbeten. Wir gehen da jetzt nicht buchstäblich hin. Und trotzdem ruft uns der Hebräerbrief auf, nehmt teil an dieser himmlischen Allianz. Ihr seid die, die im Himmel wohnen. Ne?
Jetzt noch kurz eine Frage, ich mache sehr laut. Was ist mit den Verstorbenen?
Die sind tot.
Ja. laufen die Gläubigen, nur die bis dahin nicht verstorben sind, auf der Erde rum?
Ich möchte es nicht lustig machen. Ja, also die lebenden Gläubigen, die sind noch auf der Erde, geografisch.
Ja.
Weiter. Jetzt verwirrst du mich gerade ein bisschen. Die toten Gläubigen, die sind im Grab. Die meisten, nur ein paar wenige sind im Himmel.
Die haben es besser, weil sie nicht verführt werden können in der Endzeit. Oder wie ist das schon?
Darüber können wir dann in der Ewigkeit diskutieren, wer es besser hatte.
Aber die werden nicht mehr verführt.
Oh, wer? Ja.
Die können nicht mehr verführt werden.
Teil der dreifachen Engelsbotschaft ist meiner Ansicht nach, auch Vers 13, manches Mal sieht man das nicht so, aber in Vers 13 haben wir eine Seligpreisung, in Kapitel 14. Und dort steht, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Natürlich haben die ihre Zusicherung von Gott. Sie sind selig, sie sind glücklich. Ja, ich weiß nicht, ob sie glücklich sind, weil sie das nicht erleben werden. Hier steht glücklich, weil ihre Werke ihnen folgen werden. Sie haben sich eingesetzt für etwas und das wird ihre Frucht bringen, selbst in der Endzeit.
Ja. Ich dürfte lachen. Bin ich froh, dass ich schon so alt bin.
Da muss ich jetzt auch noch was dazu sagen. Nein, danke. Ich glaube nicht, dass wir so sehr uns vom Endzeitkampf gefangen nehmen lassen sollten, als vielmehr zu wissen, dass es nur ein Übergang zu einer sehr, jeder Vergleich hinkt jetzt, zu einer Welt, die kommen wird, die wir noch gar nicht so kennen. Denn wenn wir sie kennen würden, würden wir sagen, das schaffe ich auch noch. Und ich glaube, darauf sollten wir schauen. Wir sollen wissen, was auf uns etwa zukommt, in etwa. Wir sollen bereit sein, aber diese Bereitschaft liegt darin, dass ich jetzt treu bin. Jetzt kann ich bereit sein. Und was da kommt, egal was da kommt, Gott wird die Stärke schenken, dass wir da durchgehen. Und entscheidend ist, was danach kommt. Ja, wir haben einen Blick, der geht ein bisschen weiter als nur auf das Vordergründige. Und weil wir diesen Blick haben, können wir uns freuen. Egal zu welcher Zeit wir leben. Und ich würde mich freuen, wenn unser Herr wiederkommt und du auch noch lebst.